Als Predigttext lese ich heute Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Es geschah aber, als sich die Menge zu ihm, zu Jesus, drängte und das Wort Gottes hörte, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon: Fahr hinaus, wo es tief ist, und setzt eure Netze zum Fangen. Und Simon antwortete: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auslegen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Teilhabern, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und beim Ausziehen der Netze mit zufassen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, fiel er nieder zu den Knien Jesu und sagte: Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Genossen. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote an Land, verließen alles und folgten ihm nach. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Also diese Fischer, die haben einen rauen Beruf, einen draußen Beruf, im Kontakt mit Wind und Wellen und mit Gefahren. Dieser See Genezareth ist kein Spuckerl, sondern ungefähr so lang wie der Attersee, 20 Kilometer lang, aber viermal so breit. Da kann schon was passieren. Ein Beruf mit Risiken, denn man weiß nicht, ob und wie viel man fängt. Vor 4 Wochen waren wir am Attersee bei einem Berufsfischer, von denen gibt es 12, und wir kennen einen persönlich, einen Freund von unserem Sohn Simon. Und dieser Freund hat den Fischereibetrieb von seinem Vater übernommen. Die haben dort 8 Netze, und wir fuhren am Abend mit ihm gemeinsam heraus und kontrollierten 2 Netze. Es war kein einziger Fisch drin. In der Regel sollte zu dieser Jahreszeit im Durchschnitt eine Reinanke in jedem Netz sein, also normalerweise eine Reinanke. Und zum Glück braucht dieser Freund davon nicht zu leben, vom Fischfang, weil er noch einen anderen Beruf hat. Wenn es hochkommt, haben sie 30 Fische in einem Netz, 300 Gramm pro Fisch. Aber es gibt besondere Fischfänge, an die man sich erinnert. Vor 60 Jahren gab es einmal einen gewaltigen Fang am Attersee. Den hat die Fischer Beppi am Land gezogen. Und das kam so. Man hat damals nämlich noch mit Netzen aus Baumwolle gefangen. Und die Fische haben die Netze aus Baumwolle gekannt. Heute aber fischt man mit ganz dünnen Nylon-Schnüren. Und ich habe da ein Foto mitgebracht, wie sowas aussieht. Die Technik bitte. Das sind diese Nylon-Schnüre. Die sind ganz fein und haben unten eine schwere Kante, wo das Ganze dann an den Boden oder in eine bestimmte Tiefe sinkt, weil man das variabel machen muss, weil der Attersee so tief ist. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten in der Höhe auch. Und die Fische haben das Nylon noch nicht gekannt. Und die Fische Beppi hat sie damals vor 60 Jahren zum ersten Mal solche Schnüre ausgelegt. Und darum der große Fang. Dieser Fang muss damals so gewaltig gewesen sein, dass man heute noch davon redet. Und leider haben die Fische aber inzwischen dazugelernt. haben sich praktisch angepasst. Okay, das reicht schon. Darum, es braucht manchmal die Veränderung und manchmal müssen wir uns auch neuen Herausforderungen, neuen Technologien stellen. Jeder lebt, denke ich, auch wenn man das jetzt überlegt, okay, das sind die Fischer, was sind wir, wo stehen wir? Jeder lebt in seiner eigenen Welt. Wir haben alle unsere Welt, in der wir berufstätig sind oder arbeiten oder in Pension oder zur Schule gehen. Dort haben wir auch unsere Auf und Abs. Da geht es nicht immer so gerade dahin. Bei mir zum Beispiel sieht das so aus. 32 Stunden arbeiten, Kinder anrufen, Video mit den Enkelkindern. Vor Corona die Kinder in London, Lüneburg und Linz besuchen, Eltern besuchen, Heimtraining für die Fitness, Bergwandern, Frühstück machen, Abendessen, Kirche gehen, lesen. Und meine Frau Mittagessen machen, Wäsche waschen, bügeln, einkaufen, noch vieles, was ich nicht weiß. Früher die Kinder in den Kindergarten bringen, zum Sport, zur Musikschule, Geschichte vorlesen, noch früher in die Schule gehen, lernen, studieren, einen Lebenspartner suchen, später zum Arzt gehen, Tabletten einnehmen. Diese Sorgen können uns gut beschäftigen. Ist es aber das, was unser Leben ausmacht, ausmachen soll? Die Frage ist auch, können wir, wollen wir uns, wollt ihr euch überhaupt herausfordern lassen? Zu irgendetwas anderem? Haben wir nicht schon genug mit Corona? In der Geschichte, die wir gehört haben, hatten die Menschen eine Sehnsucht. Die Römer waren im Land. Alle, auch die Oberen, sehnten sich nach einer Befreiung, so wie das Volk Israel sie vor langer Zeit erlebte, als sie aus Ägypten zogen. Ein militärischer und charismatischer Führer, ein Messias, ein gesalbter König, der wurde gesucht. Und das Volk musste sich an die Gebote Gottes halten, denn ohne ein Leben nach dem Gesetz, nach dem strengen Gesetz, würde der Messias nie kommen. Das war der Glaube, ja. War Jesus dieser Messias, dieser Wanderprediger? Interessante Frage. Und dafür hatten die Leute auch Zeit, nahmen sich Zeit, um diesen Jesus anzuhorchen. Jesus aber, der wollte Menschen fischen. Wir wissen, was er sagte, als was er in den Synagogen redete. Zum Beispiel hat er diese Erwartung, dass er der Messias ist, der hat er ja befeuert. Er hat gesagt, Blinde sehen, Lahme gehen, den Armen wird gute Nachricht verkündet. Das passiert heute vor euren Augen. Das heißt, er hat die Messias-Erwartung bestätigt. Und damit hat er die Leute angezogen. Auch mit dem, wir wissen, was er in der Bergpredigt sagte, wie wir leben sollen, sodass das Reich Gottes anbricht, dass es in uns anbricht. Das Reich Gottes, wo wir zu neuem Handeln befähigt werden und nicht immer in den alten Bahnen trotten müssen. So wie der Täufer Johannes den Berufsgruppen auch zurief, was sie tun sollten. Jesus hatte den Wunsch, dass die Menschen ins Himmelreich kommen und dass sie so leben, wie es dem Himmelreich entspricht. Und ich stelle jetzt die Frage nach der Herausforderung noch etwas sanfter. Wie fordert uns Jesus heraus? Und noch sanfter, wie forderte er den Simon heraus? Also der Simon, der war ja ein Jude und wir haben gehört, die Juden, die horchen gerne auf Zeichen. Die erwarten sich Zeichen und Wunder. Und ein solches Wunder hatte der Simon schon kurz vorher erlebt, nämlich seine Schwiegermutter, die war krank und Jesus machte sie wieder gesund im Haus des Simons. Das war schon mal ein Wunder. Ich weiß nicht, wie sehr ihn das beeindruckt hat. Aber die Geschichte geht ja noch weiter mit dem Simon. Nämlich, jetzt legt Jesus ja noch eins drauf, was Wunder betrifft. Nämlich genau in der Sprache, die der Simon, der Berufsfischer, braucht und versteht. Das wird bei dem Fischfang ganz besonders deutlich. Nämlich, wie reagiert ein Berufsfischer auf einen solchen Fang? Am Attersee kann man maximal 1,5 Tonnen in ein solches Boot laden. Und ihr dürft jetzt nicht glauben, dass die Boote kleiner waren am See Genezareth wie am Attersee, weil da haben schon 12 Leute raufgepasst. Die ganzen Jünger hatten auf solchen Booten Platz, in dem man in der Nacht gefischt war. Und wenn ein solches Boot zu sinken droht, da muss schon ordentlich was passiert sein, dass man das Boot anfüllt. Ich nehme an, dass es weit mehr als 1,5 Tonnen waren an Fisch, die da drauf waren. Also eine ungeheure, wirklich ungeheure Masse. Wie reagiert ein Berufsfischer auf einen solchen Fang? Das habe ich meinen Berufsfischer-jungen Freund da gefragt. Und der sagte, ja, einen solchen Fang kann man schon als ein Wunder sehen. Wir gehen mit der Natur ähnlich um wie die Jäger, und solche außergewöhnlichen Ereignisse in der Natur, die beeindrucken uns einfach stark. Das muss zum Beispiel, bevor der Fang überhaupt eingezogen wurde, ein unglaubliches Gewurle im See gewesen sein. Der Schwarm, den muss man schon vorher bis an die Oberfläche gesehen haben, der war nicht plötzlich einfach da. Und bei einem solchen Fang ist man durchaus schockiert. Das ist sogar eher unangenehm. Man ist erstaunt, weil man möchte es eigentlich eher konstant als Fische. Man möchte am liebsten jeden Tag das Gleiche fischen. Man möchte gar nicht so viel fangen. Denn wenn ein solcher großer Fang ins Netz geht, ist die Hauptarbeit auch die Verarbeitung danach. Das hat man früher am Attersee auch immer Arbeiter extra eingestellt für solche Arbeiten danach. Das ist also unglaubliche Hacken, die Fische zu säubern, ja. Also wir können davon ausgehen, dass diese Berufsfischer von dem Fang, den sie damals mit Jesus machten, zutiefst berührt waren, im tiefsten Innern, auch in ihrer Berufsehre, in ihrer gesamten Lebenserfahrung angesprochen waren. Freude und Erschrecken gleichzeitig und abwechselnd. Ein starkes Zeichen. Wie redet Jesus mit Simon? Also das ist nicht nur die Zeichen, sondern auch das Reden, die Weisheit, die Lehre. Ja? Wie redet Jesus mit Simon? Und er fängt an, einen Schritt zurück, mit einer harmlosen Bitte. Geh, Simon, fahr mit dem Boot ein wenig heraus. Hier übrigens ein Lob an alle Techniker. Nachdem Jesus ja kein Mikro hatte, machte er sich die Akustik am See zunutze. Es ging am Ufer ja wohl gleich bergauf. Dann ist es so, dann macht es nämlich Sinn, rauszufahren mit dem Boot, denn das ist dann wie eine Theaterkulisse, und von dort aus zu reden. Dann hört man auch von dort wie im Theater die Rede. Der Simon mit seinem Boot ist sowas wie ein Techniker, der dafür sorgt, dass die Rede auch gehört wird. Also danke Simon da hinten und dem Martin für die Akustik und Video. Kleine Bitten öffnen die Türen. Und Jesus hat dem Simon gleich einmal gezeigt, hey, ich brauche dich. Sehr positiv, ja. Es kann sein, dass auch wir manchmal zu einer kleinen Aufgabe im Reich Gottes gebraucht werden. Einen Kuchen machen, backen, Einladungen kuvertieren. Vielleicht redet Gott zu uns und hat auch weitere Pläne mit uns. Okay, beim Simon kam dann ein Befehl. Fahre hinaus, wo es tief ist, setzt eure Netze zum Fang. Und Simon, Lehrer, Meister, die ganze Nacht haben wir uns abgemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort. Okay, akzeptiert, du bist der Lehrer, wollen wir mal sehen, was der Lehrer so lehrt. Ob das auch praxistauglich ist, denn Jesus war ein Zimmerer, kein Berufsfischer. Jetzt kommt der Elchtest. Hoho. Jesus macht sich angreifbar damit, denn wer weiß, wie schaut es draußen aus, kennt er sich wirklich aus. Und mit diesem Handeln zeigt sich Jesus als kompetent im Fachbereich von Simon. Und für den Simon war das so stark, dieses Zeichen des Fischzugs, und er erkannte, diesmal meint Jesus mich. Der hat ein Zeichen für mich gesetzt und darum auch die Abwehr, das Erschrecken, das Niederfallen. Im Text steht hier, Simon Petrus fiel nieder. Simon wird hier mit seinem Ehrennamen Petrus, den er erst später eigentlich bekam, genannt. Und das Petrus, das bedeutet ja lateinisch Fels. Also es steht hier, Simon, der Fels, fiel nieder. Man beachte da die feine Klinge, der große Fels fiel nieder. Und schließlich ein Zukunftswort. Fürchte dich nicht, sei nicht so schreckhaft. Und dann kommt eine Prognose, ein Leitbild, würde man heute sagen, von nun an wirst du Menschen fischen. Und wenn Jesus so etwas sagt, von nun an wirst du oder das wird passieren, dann passiert es auch, denn Jesus war Gott. Er sagt, dahin wirst du dich entwickeln, du wirst ein Menschenfischer werden. Wenn Gott spricht, dann geschieht es. Gott hat Macht über die Schöpfung. Und damit das passiert, musste Simon Petrus aber noch vieles lernen. Das Menschenfischer, was ist denn das? Das stellt man sich drunter vor. Leute irgendwie über den Tisch ziehen, sie gewinnen, sie zwingen. Nein, das war schon etwas Sensibles. Dazu brauchte es auch Können. Das war zwar etwas Fischen, das wusste der Simon, das war etwas seine Welt. Er hat gefischt, er hat geangelt, er wusste, es war auch nicht einfach, Fische zu angeln. Wie angelt man jetzt Menschen? Und er musste da vieles lernen. Also zum Beispiel auch zu predigen, Reden zu halten. Es sind ja viele streitbare und mutige Reden von ihm überliefert, von Petrus. Und später dann die ganze Christengemeinde führen und verteidigen. Er war im Leitungsgremium der Gemeinde. Und jetzt kommen aber die gefährlicheren Sachen. Er musste nämlich seinen Hochmut überwinden. Er wird ja oft als Draufgänger und Haudegen dargestellt, der Simon. Ja, ich folge dir nach. Er überschätzte sich aber. Fort mit dir, tadelte ihn Jesus. Fort mit dir, Satan. Wie er sagte, ja, Jesus, du sollst nicht ans Kreuz gehen. Da beschimpfte ihn Jesus, da tadelte er ihn. Und wie er sagte, ich werde dich nie verlassen oder verleugnen, sagte Jesus, ja, dreimal wirst du mich verleugnen. Auch wenn er total mutig war, dass er damals vor der Kreuzigung sich da zu Jesus gesellte und ihm so weit nachging wie kein anderer Jünger, er überschätzte sich dennoch, weil da hat nur einer gesagt müssen, ja, du bist ja aus Galiläa, und der zog den Schwanz ein und war schon weg und verleugnete das. Er verleugnete nicht Jesus, aber er verleugnete aus Galiläa, weil ja nicht in die Nähe gebracht zu werden. Irgendwie sank der Mut mit ihm auch zusammen. Und das musste er erkennen. Und später musste er auch sich Menschen zuwenden, die nicht zum Volk der Juden gehörten, vor denen ihm gegraust hat, Heiden. Ja, mit denen man sich unrein machen konnte, und das hatte er alles zu lernen. Es war ein großes Programm für ihn, das er jetzt noch gar nicht wusste und das aber hinter der Aufforderung steckte, dass Jesus zum Simon sagte, komm heraus, Menschenfischer zu werden, du wirst Menschenfischer werden. So forderte Jesus Simon heraus. Der Gedanke dahinter ist, Jesus wollte Menschen fischen, so wie den Simon, Petrus, und sie zum lebendigen Gott bringen. Und er wollte sie zu Jüngern machen, also nicht nur, dass sie irgendwie zu ihm kamen und ihm nachfolgten, sondern er wollte ihren Charakter formen, zu Nachfolgern, sie ausbilden und ganzheitlich erziehen. Ja, und jetzt kommt dann die Frage, was heißt das für uns? Also, schauen wir mal wieder weg vom Simon, schauen wir mal auf uns. Ja, wir haben unseren Brotberuf oder sind in Pension oder in der Schule oder was auch immer. Der Petrus war immer noch Fischer, der Paulus war immer noch Zeltmacher. Aber Jesus will gleichzeitig, dass wir auch eine Funktion im Reich Gottes einnehmen. Und diese Funktion hat etwas mit Menschenfischen zu tun. Die Menschenfischerei ist das Hauptanliegen von Jesus damals wie heute. Es geht ihm darum, dass Menschen zu ihm kommen und sie sich dann auch weiterentwickeln. Und er will sie zu Jüngern und Jüngerinnen machen. Bei dieser Gelegenheit nimmt uns Jesus selber in die Schule und entwickelt uns selber weiter. Das hat mit der ganzen Charakterbildung zu tun, über uns hinauszuwachsen, Schritte zu gehen, die wir bisher nicht gegangen sind. Also ich zum Beispiel erlebe in den letzten Wochen sehr stark das Thema mit Licht, also das Licht in dunkle Dinge hineinleuchten zu lassen und auch dadurch manches auszusprechen, was ich vorher nicht gewagt habe, auszusprechen gegenüber Personen, die mir nahe sind, Dinge zuzugeben, aber auch Dinge anzusprechen, die Tabus sind, worüber nicht so gerne geredet wird, weil Jesus möchte, dass wir Licht sind und dass es in uns hell strahlt mit seinem guten Licht. Und da muss ich an mir arbeiten lassen mit meinem Mut, weil meine Feigheit, die sagt mir immer, ich soll lieber nichts sagen, ja, und das kann böse ausgehen. Ja, was heißt das konkret? Ich habe da drei Punkte überlegt, was das konkret heißen kann. Nimm dir Zeit für Gott, ist das Erste. Die einfache Landbevölkerung, die ja auch arbeiten musste, ja, zur Zeit Jesus, die waren ja nicht faul, sondern haben arbeiten müssen, ja, so wie wir, nahm sich Zeit, trotzdem Jesus zu hören. Höre auch du mal was anderes. Besuche einen Kurs, geh in eine Seelsorge zu Schloss Klaus oder auf ein Seminar, hör dir einen Vortrag oder Video an vom Kurt Schneck oder Hans-Peter Reuer oder der Joyce Meyer oder wie sie alle heißen, je nachdem, wer dich gerade da anspricht. Aber tritt einmal auch heraus aus den Botschaften, die du immer hörst, dass du dir einmal was Neues gibst. Ja, so wie die Jesus nachgefolgt sind, wollten es einfach mal wissen, was gibt's da sonst noch an Botschaften. Die Schriftgelehrten in unseren Synagogen, die kennen wir eh alle schon. Das war mal ein Gedanke. Und ein zweiter, lass dich berufen, mach nicht gleich die Ohren zu und wiege nicht ab, wenn jemand dir etwas zutraut. Lass den Wunsch in deinem Herzen zu, ja, ich möchte gerne unter Gottes Führung handeln und mich einen Schritt weiterentwickeln. Möglicherweise brauchst du ein Zeichen, wie der Simon es einst gebraucht hat. Aber welches Zeichen lässt du an dich heran? Hier in der Gemeinde werden, das habe ich mich erkundigt noch, nachdem ich ja nicht mehr in der Gemeindeleitung bin, aber es werden Lektoren und Lektorinnen gesucht, Seelsorger, Seelsorgerinnen, gerade in der Zeit, wo kein Pfarrer da ist. Mitarbeiter für Kindergottesdienst habe ich immer noch früher aus dem Ohr, ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt, Bibliothek, Musik, Kirchencafé und so weiter, viele Aufgaben. Es kann etwas in deinem Inneren wachsen, wo du auf einen Mitarbeiter zugehst und ihn fragst, ob das etwas für dich wäre. Ist das ein Zeichen, wenn dich jemand fragt, ob du eine Aufgabe übernehmen möchtest? Oder könnte es auch sein, dass Gott jetzt durch mich redet? Also lass dich berufen. Zumindest experimentell. Geh einen Schritt ein, so wie der Simon das auch eingegangen ist, fahre hinaus, ja? Das Zweite, suche heil zu werden. Das Dritte dann, suche heil zu werden. Er will dich ja himmelreichgemäß erziehen. Wir sollen nicht nur Hörer, sondern auch Täter sein. Jesus hatte damals ein intensives Privatprogramm mit Simon. Und das hatte er heute auch mit uns. Denn Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeiten. Amen. Herr, wir beten. Wir danken, dass wir durch deine Gnade gerettet sind, nur durch deine Gnade, und dass wir nichts dazu tun können, dass du, dass alles, was wir sind, durch deine Gnade ist und wir geliebte Kinder sind in deinem Schoß und eigentlich nichts tun brauchen, als dir zu hören, die Stimme des Vaters. Und wir bitten dich, dass du deine Stimme auch hören lässt, dass wir hören, wohin du uns ziehst, wie du uns in deiner Liebe weiterentwickeln möchtest als Jüngerinnen und Jünger. Amen.